Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Guten Morgen. Seit Jahrzehnten wird darum gerungen. Nun soll in Athen endlich eine neue Moschee eröffnen, komplett vom Staat finanziert. Mit diesem Thema starten wir gleich in die Sendung. Außerdem, Ostern ist, wenn Jesus-Filme im Fernsehen laufen. Und in diesem Jahr auch im Museum. Und die islamische Theologie in Deutschland nach vorne bringen. Das will eine neue Akademie in Frankfurt am Main. Das sind heute unsere Themen in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Schön, dass Sie dabei sind. Muslime ohne Moschee, so ist es bislang in Griechenlands Hauptstadt Athen. Zumindest gibt es dort keine echte, keine repräsentative Moschee. Zum Beten treffen sich Musliminnen und Muslime oft in Garagen oder in Kellerräumen. Nun sollen sie aber bald eine echte, eine ordentliche Moschee bekommen. Und das Erstaunlichste daran ist vielleicht, sie wird komplett vom Staat bezahlt. Das berichtet Rodothea Seralido.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Freitagsgebet in der Al-Salam-Moschee im Athener Stadtteil Neos Kosmos, in einer Garage im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Rund 60 Gläubige haben sich heute versammelt, unter ihnen der 18-jährige Mohammed. Der Seefahrtsstudent ist im ägyptischen Alexandria aufgewachsen, seine Mutter ist halb Griechin.
Ich komme jeden Freitag hierher. Hier sind die meisten Araber. Pakistani haben andere Moscheen. Sie haben dann die Predigt in ihrer Sprache. Aber alle Gebetsräume für Muslime sind wie der hier, unter der Erde. Ich würde so gerne in eine richtige Moschee gehen, eine Moschee über der Erde, die auch danach ausschaut, deren Anblick uns Freude bereitet. Dann würden wir auch nicht mehr das Gefühl haben, wir gehen für unser Gebet in ein Gotteshaus zweiter Klasse.
Yorgos Kaladzis kennt das Problem. Er sitzt in seinem Büro im griechischen Ministerium für Bildung und Religion und skizziert ein rechteckiges Gebäude. Die neue Moschee im Athener Stadtteil Votanikos, sagt er, ein rein staatliches Bauprojekt.
Anders als die griechischen Kirchen und Synagogen, deren Bau die Gläubigen durch Spenden mitfinanzieren, wird die Athener Moschee als einziges Gotteshaus komplett von der griechischen Staatskasse finanziert. Wir wollen dadurch Spenden aus dem Ausland vermeiden. Denn mit dem Geld kommt auch die Einflussnahme auf die Imame und auf die Gläubigen. Andere europäische Länder kennen nur zu gut, was das bedeutet. Auch Deutschland, Österreich und Holland.
Gerade die Türkei, die gerne den Bau der Moschee finanziert hätte, könnte die Muslime Athens für ihre Zwecke instrumentalisieren, fürchtet Galadzis. Auch der Vorschlag des türkischen Staatspräsidenten, Athen sollte eine Moschee aus der osmanischen Zeit wieder in Betrieb nehmen, werde deshalb abgelehnt.
Warum ist denn in Athen eine Moschee notwendig? Weil hier neu zugewanderte Muslime leben aus verschiedenen Ländern. Ihr Gebetshaus sollte dementsprechend diese neue Realität widerspiegeln. Die Inbetriebnahme einer alten Moschee aus der osmanischen Zeit, über die wir als Griechen nicht besonders froh sind, wäre ein falsches Zeichen. Für uns ist klar, für die Muslime Athens ist ausschließlich Griechenland verantwortlich, im Rahmen unserer Verfassung und der Europäischen Konvention für Menschenrechte. Kein anderes Land.
Rund 800.000 Euro habe das Gebäude gekostet. Alle Ausgaben des Moscheebetriebs würden vom Staat getragen. Dementsprechend groß ist auch das Mitspracherecht der Regierung und der Stadt Athen. Im Moscheevorstand sitzen neben Vertretern der muslimischen Communities auch Mitarbeiter des Religions- und des Finanzministeriums sowie der Stadt Athen. Der Imam soll verbeamtet sein, wie die orthodoxen Priester auch. Die meisten Muslime stört das nicht. Im Gegenteil, sie waren diejenigen, die den Bau einer staatlichen Moschee gefordert haben, sagt Naim El-Gandour von der Muslimischen Vereinigung Griechenlands. Der 64-Jährige ist vor Jahrzehnten aus Ägypten eingewandert und hat mittlerweile die griechische Staatsbürgerschaft.
Vor den Plänen zu dieser Moschee sollte eine Moschee außerhalb Athens gebaut werden. Das Geld dazu wollte Saudi-Arabien beisteuern. Gott sei Dank war die orthodoxe Kirche dagegen, denn sonst hätten wir jetzt in Athen Wahhabismus und Extremismus. Wir als griechische Muslime wollen kein Geld aus dem Ausland. Wir wollen nicht die Verhältnisse, die es dadurch in anderen Ländern gibt.
Der Islam sei eine friedliche Religion, sagt El-Gandour, und die Muslime hätten ein prachtvolles Gotteshaus verdient, weg von den Garagen und Kellerwohnungen. Leider sei das neue Moscheegebäude aber alles andere als prachtvoll, so seine Kritik am staatlichen Projekt.
Der Staat erkennt uns Muslime durch einen offiziellen Ort zum Beten zwar endlich an. Ich verstehe aber nicht, warum die Moschee wie eine Lagerhalle aussehen muss. Das sieht ja überhaupt nicht aus wie ein Gebetshaus.
Tatsächlich wird das 1000 Quadratmeter große Gebäude rechteckig und schlicht sein. Minarette gibt es nicht. Von einer Lagerhalle könne aber nicht die Rede sein, sagt die Athener Stadträtin Nelly Papachella.
Es handelt sich eben um ein modernes Gebäude. Nicht um die Moschee herabzuwürdigen, sondern weil die Gegend nur so von antiken Funden wimmelt. Und für dieses Gebäude musste man nicht tief graben. Sonst wäre das Risiko groß, auf Antiquitäten zu stoßen. Das würde erneut für Verzögerungen sorgen.
Verzögerungen gab es bisher mehr als genug. Der Bau der Moschee in Votanikos wurde 2006 beschlossen, vor 13 Jahren. Es folgten Bürgerproteste, besorgte Anwohner und der Bischof von Piräus, bekannt für seine ultrakonservativen Ansichten, klagten vor Gericht. Gleichzeitig brach die Wirtschaftskrise aus, es folgte eine Zeit politischer Instabilität und ständiger Regierungswechsel. Es sei also wenig verwunderlich, dass die Moschee als öffentliches Bauprojekt erst jetzt fertig geworden ist, sagt Kaladzis vom Religionsministerium. Wird die staatliche Moschee erstmal eröffnet, will das Ministerium bei den vielen kleinen muslimischen Gebetsräumen härter durchgreifen.
Sie müssen entweder eine Genehmigung bekommen oder werden geschlossen. Bisher wurden sie geduldet. Das wird nun aufhören.
Noch beten die Muslime aber in Garagen wie der von Neos Kosmos. Der 18-jährige Mohammed hofft, dass die Eröffnung der staatlichen Moschee in Athen ein Anfang ist für weitere Moscheen in Griechenland und für mehr Akzeptanz.
Es müssen auch Moscheen in anderen griechischen Städten eröffnen, denn dort haben die Muslime ähnliche Probleme wie wir hier in Athen. Und die Leute müssen verstehen, dass wir auch Teil dieser Gesellschaft sind, dass Griechen nicht nur Yorgos oder Kostas heißen können, sondern eben auch Mohammed.
Modern, aber ohne Minarette. Voraussichtlich im Mai soll in Athen eine neue Moschee eröffnen, staatlich finanziert. Ein Beitrag von Rodothea Seralidou. Auf die Kreuzigung folgt die Hollywood-Karriere. Wohl keine Geschichte ist so oft verfilmt worden wie die des Jesus von Nazareth. Es ging damit schon los 1897, da ist der Film gerade erst erfunden worden. Und seitdem sind unzählige Jesus-Filme dazugekommen. Jetzt zu Ostern laufen einige davon wieder im Fernsehen, wie jedes Jahr. Und auch im Deutschen Historischen Museum in Berlin sind dieses Jahr Jesus-Filme zu sehen. Unter dem Titel Passionsgeschichten hat das Museum 7 eher ungewöhnliche Jesus-Filme zusammengestellt. Wolfgang Martin Hamdorf stellt Ihnen diese Filmreihe jetzt vor und er sagt, eines ist auch bei diesen Jesus-Filmen sicher.
Die Kreuzigung folgt die Auferstehung. Auch im fast dreistündigen Hollywood-Klassiker King of the Kings aus dem Jahre 1961. Wiederholt wurde die Passionsgeschichte fürs große Kino inszeniert. Ganz besonders prägte Hollywood in den 1950er und 60er Jahren das Christusbild im kommerziellen Film. Die sogenannten Bibelschinken- oder Sandalenfilme waren monumentale Großproduktionen mit einem Massenaufgebot an Darstellern und Statisten, an neuer Technik und opulenten Bühnenbauten.
What should I do? I am weary. How should I follow thee now? Quo vadis, Domine?
Die Filme beruhen teils auf historischen Romanen und greifen immer wieder auf Motive aus Evangelien und Apostelgeschichte zurück, wie in Quo vadis, Das Gewand oder Ben-Hur. Diese Tradition lebt bis heute in Remakes und Serien fort. Im Kern greifen sie immer wieder auf Elemente der ursprünglichen Passionsspiele zurück. Aber es geht auch anders.
Daneben gibt es immer wieder diese Bemühungen oder diese Ansätze zu aktualisieren, mit Brüchen zu arbeiten.
Jörg Fries leitet das Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums in Berlin.
Das hängt vielleicht oder ganz bestimmt mit dem schillernden Charakter oder mit der Komplexität dieser Figur Jesus Christus zusammen, mit dem Ort, das besetzte Judäa, die römische Gewaltherrschaft, also man kann Jesus auch als politischen Widerstandskämpfer lesen. Das heißt, da bieten sich ganz viele Möglichkeiten der Verknüpfung an und der Aktualisierung und der, ja, wenn man so will, der Neudeutung oder der Wiedererzählung und der Integration in die zeitgenössischen Lebenserfahrungen und politischen Hintergründe, die eine Zeit hat, in der so ein Film entstehen kann.
Neben dem frommen Pathos aus Hollywood gab es also immer wieder auch die anderen Filme, die sich parodistisch oder sehr persönlich mit der Passionsgeschichte auseinandersetzen. Für die Reihe im Zeughauskino wären etwa 100 Filme in Frage gekommen, erzählt Kurator Florian Höhensteiger. Am Ende habe er 7 sehr ungewöhnliche Filme ausgesucht, von 1954 bis 2012. Gegenbilder zur konventionellen Jesusdarstellung.
Also es sind Gegenbilder in dem Sinne, dass es meist sehr individuelle Passionen sind, die gezeigt werden. Filmemacher haben meistens sehr individuellen Zugang geschaffen in diesen Filmen. Sie versuchen da neue Wege auch für sich selbst zu finden. Wenn man jetzt zum Beispiel den Film The Garden von Derek Jarman sieht, der seine eigene Leidensgeschichte als Homosexueller kurz nach seiner AIDS-Erkrankung in diesem Film verarbeitet auf ganz eigene spirituelle Art und Weise.
Auch Jarmans Kollegen verlagern die bekannten biblischen Figuren und Ereignisse in aktuelle politische und geografische Zusammenhänge. Etwa 1976 in einen Wiener Arbeiterbezirk in Jesus von Otterkring von Wilhelm Pellert oder 10 Jahre später nach West-Berlin. In Jesus der Film, einem surrealistisch-provokativen Super-8-Experiment, verfremdet Regisseur und Hauptdarsteller Michael Bintrup die Passionsgeschichte. In Schwarz-Weiß-Bildern auf Berliner Friedhöfen wird Christi Leiden und Kreuzigung gezeigt, etwa die Vernehmung durch den Hohenpriester Kaiphas, der hier als Frau dargestellt wird.
Was sagt er da? Er hat Gott gelästert! Er ist des Todes schuldig!
Schuldig, 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 schuldig!
Ich bin doch unschuldig, so wahr ich der Messias bin.
Andere Filme stellen die traditionelle Inszenierung der Leidensgeschichte selbst ins Zentrum der Geschichte. So dokumentiert der portugiesische Altmeister Manuel de Oliveira 1964 in Acto de Primavera ein Passionsspiel als Ausdruck archaischer Volksfrömmigkeit. In dem 1954 gedrehten italienischen Melodram Magdalena, Tagebuch einer Verlorenen, verschmelzen die Vorbereitungen der traditionellen Karfreitagsprozession und die Vorgeschichte der Protagonistin auf verhängnisvolle Weise. Nicht nur hier wird deutlich, die Darstellung der Christusfigur wird immer auch durch den religiösen und kulturellen Kontext der Filmemacher bestimmt.
Ein gutes Beispiel ist auch der Film King of the Jews von Jay Rosenblatt, ein Kurzfilm, in dem der Filmemacher seine Version des Jesus Christus, die für ihn zuerst sehr unsympathisch erschien, weil er selbst als jüdischer Mensch gedacht hatte in seiner Kindheit, Jesus ist für das Leid der Juden verantwortlich. Er wusste es nicht anders. Und erst später, durch das Sehen von Jesus-Filmen, wurde er darauf aufmerksam, dass Jesus ja auch selbst ein Jude war und hat dann eine ganz andere Sichtweise auf Jesus Christus erhalten. Und so sind auch diese Filme sehr ambivalent in dieser Art und Weise, wie man Jesus sehen kann.
Die wohl ungewöhnlichste Christusfigur der Reihe hat Regisseur Giovanni Colombo geschaffen. Für seinen Film Sur-Re verlegt er 2012 die ganze Passionsgeschichte in die Berge seiner Heimat Sardinien.
Denn Jesus wird da dargestellt als ja eigentlich hässlicher Mensch und auch uncharismatischer Mensch, der gar nicht zu seinen Jüngern spricht, der nur röchelt und dem Film über gar nicht diese bekannte charismatische Auftretensweise hat.
Aus dem König der Könige wird der scheiternde Rebell oder der hässliche Verlierer. Die Christusdarstellungen der 7 Filme sind sehr unterschiedlich, aber gemeinsam ist ihnen eine überraschend neue Sicht auf die alte Passionsgeschichte.
Wolfgang Martin Hamdorf über Jesus-Filme im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Noch bis Sonntag läuft diese Reihe. Wenn Sie heute Abend aber mehr Lust auf Radio haben als auf Kino, dann empfehle ich Ihnen unsere Sendung Aus Religion und Gesellschaft. Auch da wird es um Jesus gehen, wenn auch nur am Rande. Denn würden wir Jesus heute eigentlich noch kennen, wenn es Maria Magdalena nicht gegeben hätte? Das fragt die Sendung Die verkannte Zeugin, heute um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Was treibt eigentlich die islamische Theologie? Seit 8 Jahren gibt es sie mittlerweile in Deutschland und an inzwischen 8 Hochschulen. Irgendwie ist sie also etabliert inzwischen. Trotzdem ist da noch Luft nach oben. Das sagt die Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft. Die hat jetzt in Frankfurt am Main ihre Arbeit aufgenommen und Abdul Ahmad Rashid hat sie besucht.
Wir sehen es als eine Möglichkeit, ein junges akademisches Feld, was in Deutschland erst im Entstehen ist, nach vorne zu bringen und zu professionalisieren. Das ist eigentlich das, was wir spannend finden an der ganzen Geschichte.
Achim Rode ist Islamwissenschaftler. Er arbeitet an der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft, die Ende des vergangenen Jahres ihren Betrieb in Frankfurt aufgenommen hat. Im Erdgeschoss eines 50er-Jahre-Gebäudes in der Nähe der Universität im Stadtteil Bockenheim möchte die Akademie eine Lücke schließen zwischen den Standorten des Studienfachs Islamische Theologie auf der einen Seite sowie zwischen der islamischen Theologie und der deutschen Gesellschaft auf der anderen Seite. Dafür haben Achim Rode und seine fast 20 Kollegen verschiedene Instrumente entwickelt. Rode koordiniert an der Akademie die sogenannten Wissenschaftsformate, bei denen die 8 Standorte für islamische Theologie vernetzt werden sollen. Die Wissenschaftler der unterschiedlichen Standorte arbeiten dabei in Forschungsgruppen zusammen, die auf mehrere Jahre ausgerichtet sind. Wie beispielsweise im Projekt Link Open Tafsir, einem gemeinsamen Projekt der Universitäten Frankfurt, Gießen und Hamburg.
Das ist ein Forschungsvorhaben, was so in den Bereich der digitalen Geisteswissenschaften gehört. Die möchten die frühislamischen Überlieferungen, also Hadith-Sammlungen, digitalisieren und auf dieser Basis zum Entstehungskontext des Korantextes forschen.
Von ihrem Charakter her ist Theologie aber auch immer eine anwendungsorientierte Wissenschaft, will Antworten auf Fragen des Alltags geben. Doch wie schafft man es, die in Deutschland in der Öffentlichkeit bislang weitgehend unbekannte islamische Theologie in die Praxis umzusetzen? Dazu entwickelten die Mitarbeiter der Akademie sogenannte Transferformate, die eine Brücke zwischen den islamisch-theologischen Studien an Hochschulen und der muslimischen Zivilgesellschaft bauen sollen.
Wir suchen Leute aus der Praxis, die sich mit der Thematik Islam in Deutschland, gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft etc. beschäftigen oder mit innovativen Themen, die einfach interessant sind und die vor allem wichtig an der Schnittstelle zwischen Praxis und Wissenschaft angesiedelt werden können und mit Wissenschaft primär natürlich die islamisch-theologischen Studien.
Sagt der Sozial- und Kommunikationswissenschaftler Ulrich Paffrath, der diese Praxis-Fellowship genannten Formate betreut. Einer seiner Mitarbeiter befasst sich mit Umweltschutzfragen.
Er möchte in Moscheen gehen und das Bewusstsein für Umweltschutz und die Ziele in diesem Kontext erstmal erfassen. Also wie sieht es überhaupt aus? Er hat auch dann Projekte initiiert wie das plastikfreie Fasten, also im Ramadan zum Beispiel, weil dann gibt es immer das Essen und dann gibt es 0,1 Liter Wasser in fertig verpackten Plastikbechern. Ne? Und wir versuchen dann halt den Link herzustellen zu islamisch-theologischen Studien. Und da gibt es ja vieles aus der islamischen Geschichte, ne, Ethik, da gibt es ja viele, viele Teilbereiche, wo wir das da ansiedeln können.
Doch der Transfer soll sich nicht allein auf die muslimische Zivilgesellschaft beschränken. Etwa bei den Roundtable-Gesprächen.
Hier möchten wir verschiedene Akteure der Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, muslimische Zivilgesellschaft, Medien an einen Tisch zusammenbringen, wo wir dann wirklich sehr, sehr eng geführt an dieser Leitfrage diskutieren möchten, auch durchaus kontrovers, mit dem Ziel, zu einer Versachlichung der Debatte beizutragen.
Pafrat hat jüngst eine Veranstaltung organisiert, bei der es um die sogenannte Neuköllner Begegnungsstätte ging. Dieser Verein in Berlin ist umstritten. Einerseits wird er vom Verfassungsschutz in Berlin beobachtet und soll der Muslimbruderschaft nahestehen. Andererseits ist die Begegnungsstätte ein geschätzter Partner für Kirchen und Nichtregierungsorganisationen in der Hauptstadt. Gerade deshalb sieht der Wissenschaftler Pafrat hier Bedarf für einen sachlichen Austausch.
Es ging eigentlich dann auch um, wie ist die Entwicklung in der Berichterstattung verlaufen und warum, ne, und wie waren dann die Querverbindungen und die Wechselwirkung. Weil erst war es ja so, ne, die Neuköllner Begegnungsstätte als Leuchtturmprojekt und auf einmal, ne, war es sehr problematisch, was ist da passiert. Wie kann man das nachvollziehen, was da passiert ist? Sowohl in der Wahrnehmung, aber auch in der medialen Darstellung und auch in der Debattendarstellung. Und was das dann für eine Bedeutung für den interreligiösen Dialog hatte.
Ulrich Pafrat und Achim Rohde sind als Nicht-Muslime keine Exoten unter den Mitarbeitern der Akademie. Die Zahl der Muslime und Nicht-Muslime dort hält sich die Waage. Die Mischung spiegelt auch den Anspruch der Akademie wider. Sie ist weder eine muslimische Akademie noch eine religiöse Institution, erst recht kein Mufti-Amt, wie Politikwissenschaftlerin und Geschäftsführerin Raida Schwieb betont.
Wir sind aus zwei Gründen kein Mufti-Amt. Der eine Grund wäre der, dass ein Mufti-Amt, wenn, dann von einer glaubensgemeinschaftlichen Institution heraus entstehen müsste. Und da wir eine universitäre Institution ist, ist es im Prinzip gar nicht gegeben. Und das andere ist, dass wir uns gewissermaßen als ein Gegenstück zu der Idee ein Mufti-Amt verstehen können, weil wir eben die Diversität anerkennen und versuchen mit aufzunehmen.
Die Akademie möchte vernetzen und vermitteln, sieht sich aber nicht als den ultimativen Ansprechpartner für Islamfragen in Deutschland, betont der Direktor der Akademie, der Islamwissenschaftler Bekim Agay.
Weil wir nicht ein religiöser Akteur sind und das auch für uns nicht beanspruchen, aber der Islam in Deutschland eben sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass er vielstimmig ist. Unsere Aufgabe ist es eher, diese vielen Stimmen miteinander in Kommunikation zu setzen, als eine weitere Stimme hinzuzukommen, die sagen, ich bin die Stimme.
Die Akademie will für mehr Sachverstand in den diversen Islamdebatten sorgen, fügt Islamwissenschaftler und Geschäftsführer Jan-Felix Engelhardt hinzu.
Beispiel, es gibt einen Bedarf an einer Expertin oder an einem Experten zum Thema Islam und Grundgesetz. Dann wissen wir natürlich, wen können wir da ansprechen im Feld, also in der islamischen Theologie bundesweit. Wer hat sich damit auseinandergesetzt? Wer kann dazu kompetent Auskunft geben und fragen dann an?
Finanziert wird die Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie der Mercator-Stiftung. Bis 2022 stehen bis zu 11,5 Millionen Euro für die wissenschaftliche Tätigkeit zur Verfügung. Das Besondere: Die Akademie ist an die Goethe-Universität Frankfurt angeschlossen und somit eine universitäre, neutrale Einrichtung.
Abdul Ahmad Rashid über die Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft. Und das waren die Informationen aus Religion und Gesellschaft für heute. Die Beiträge zum Nachhören und zum Nachlesen, die finden Sie wie immer auf deutschlandfunk.de und natürlich auch in der DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit der Länderzeit, mit dem Kollegen Michael Röhl und der Frage: Steigende Mieten, niedrige Renten, droht im Alter Wohnungsnot? Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas Mein und am Mikrofon von Tag für Tag verabschiedet sich Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.